Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Eure freitägliche Dosis rund um Liebe und Sex. Mal mit Till Opitz, heute mit mir. Stellt euch mal bitte Folgendes vor. Erstes Date. Gedimmtes Licht. Ihr sitzt ganz dicht beieinander auf dem Sofa. Es knistert zwischen euch. Erhebt dein Kinn und du weißt, gleich werdet ihr euch in einem zärtlichen Kuss verlieren, bei dem klar ist, wie diese Nacht enden wird. Du hebst erwartungsvoll deinen Kopf und dann bäh! Zwiebeln, Knoblauch, Mundgeruch. Der Abend ist gelaufen. Mundgeruch, einer von vielen Abtörnern im Bett und natürlich auch schon davor. Frisch geduscht und vor allem frisch die Zähne geputzt, ist ein absoluter Antörner für viele von uns. Wir reden heute Abend drüber, über An- und Abtörner im Bett und auf dem Weg dahin. Die nächste Stunde hier in eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen.
Nabend, ihr seid bei eine Stunde Liebe gelandet, hier in D-Radio Wissen. Ein Hauch von nichts am Körper. Frische Bettwäsche, ein netter Männerabend mit vielen Bierchen oder Lachen beim Sex. Viele von uns macht das richtig heiß. Wobei Lachen im Bett kann auch irritieren. Es ist also doch ein bisschen schwieriger, was anmacht im Bett und was nicht. Wir reden ja heute Abend drüber in eine Stunde Liebe über die größten An- und Abtörner beim Sex. Was denkt ihr, was macht Frauen so richtig heiß im Bett?
Ich finde halt sexy Unterwäsche antörend.
Ich stehe total darauf, wenn man mich führt, wenn man mir zeigt im Bett, wo es lang geht. Wenn ich merke, wie man über mich, sag ich mal, Besitz ergreift, mal die Hand auch am Hals legt, im Nacken, an der Haare zieht, der Klaps auf dem Po darf niemals fehlen.
Und was macht Männer total an?
Wenn die Frau auf jeden Fall intelligent ist, ganz, tönt mich richtig doll an. Oder wenn sie gut riecht, der Geruch spielt für mich eine große Rolle und... Ja, ein gepflegtes Äußeres natürlich gehört auch dazu. Bisschen trainiert, der Po ist ganz wichtig.
Dass man einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt mal was auch außerhalb des Bettes. Ja, also nicht nur innerhalb des Bettes, was langweilig ist, sondern auch mal an anderen Orten und mal sich andere Anreize schaffen.
Antörner ist Intelligenz für mich, ja, absolut.
Und da sagt noch einer, dumm fickt gut. Von den Männern gleich zweimal genannt als Antörner beim Sex intelligente Frauen. Schließt ihr euch an oder sind für euch doch andere Sachen heißer als ein Cleverle im Bett? Eure Meinung postet ihr wie immer auf dradiowissen.de. Und was turnt junge Chinesin momentan besonders an? Achselhaare. Ja, es ist tatsächlich so. Warum das so ist, gleich Thema hier in eine Stunde Liebe.
Dradio Wissen 100.
Dradio Wissen hier, eine Stunde Liebe mit dem Thema An- und Abtörner beim Sex. Wie passend, an einem Freitagabend, dem regulären Party- und Abschleppabend. Ihr brezelt euch wahrscheinlich gerade auf für eine heiße Partynacht, einfach weil ihr wisst, wenn das klappen soll mit dem anderen Geschlecht, dann sicher nicht in Jogginghosen und mit Löchern im Schlüpfer. Beine, Intimbereich und Achseln rasieren, das kann auch nicht schaden. Wobei, bei Chinesinnen würdet ihr gerade richtig gut ankommen mit einem Busch unter den Achseln. Chinesinnen stehen nämlich im Gegensatz zu uns Europäerinnen auf Achselhaare. Ich habe drüber geredet mit ARD-Korrespondent Axel Dorloff in Peking. Ich habe ihn gefragt, warum stehen Chinesinnen bitte auf Achselhaare?
Ob sie darauf stehen, weiß ich gar nicht genau. Offenbar werden behaarte Achseln aber auch in China wieder gesellschaftsfähiger. Also der Westen hat es ja eigentlich vorgemacht, diese Free-Your-Pits-Bewegung, in der Achselhaare blau und pink gefärbt werden, die kommt ja ursprünglich aus Seattle, aus den USA. Und das ist nun auch hier in China angekommen. Also wenn man so will, der chinesisch, der asiatische Ruf nach Freiheit für die eigenen Achselhaare.
Ist das ein Trend, der nur bei jungen Chinesinnen stattfindet oder machen da auch ein paar Ältere mit? Ältere meine ich jetzt so um die 40.
Um die 40 sind schon... Okay. Nein, das ist jetzt vor allen Dingen eine Sache, die von jungen Chinesinnen im Netz organisiert wurde. Das ist keine Sache, wo jetzt irgendwie die chinesischen Mütter mitmachen, die irgendwie zwischen 40 und 50 oder sogar noch älter sind.
Jetzt ist es ja in China aufgekommen mit der Frauenrechtlerin Chao Mai-Li. Die hat dieses Jahr einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Chinesinnen Achsel-Selfies ins Netz stellen sollten. Und zwar als Protest für Gleichberechtigung mit chinesischen Männern, die ja viel mehr Freiheiten haben von jeher, wenn es um den eigenen Körper geht. Regt das in China eigentlich irgendjemand auf, wenn junge Mädchen aus Protest gegen weiblichen Einheitslook mit behaarten Achseln im Netz zu sehen sind? Interessiert das irgendwen?
Ja, ich glaube, diejenigen, die die Rasur sozusagen als kulturelle Errungenschaft sehen, die regt das schon auf. Es gab auch viele böse Kommentare im Netz, aber unterm Strich kam dieser Achselhaar-Wettbewerb von Chao Mai-Li bei vielen jungen chinesischen Frauen sehr gut an, also hat sehr viel Zustimmung bekommen. Im sozialen Netzwerk Weibo, das ist so eine Art chinesische Mischung aus Twitter und Facebook, hat Chao Mai-Li Millionen von Klicks bekommen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch in China Kritiker dieses Achselhaarbewuchses und die sind vermutlich auch immer noch in der Mehrheit. Und dann hat so eine Aktion in China natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Also Frauenrechtlerinnen leben gefährlich in China. Am 8. März dieses Jahres, also am Internationalen Frauentag, sind ja gleich mehrere bekannte Frauenrechtlerinnen festgenommen worden. Die haben gegen die Benachteiligung von Frauen im täglichen Leben, vor allen Dingen im Personennahverkehr, protestiert. Also es gehört auch ein gewisser Mut dazu, weil ja auch der Achselhaar-Wettbewerb eine gesellschaftskritische Note hat. Und das wird in China nicht immer gern gesehen.
Aber was kann man denn daran kritisieren, wenn sich jemand Achselhaare wachsen lässt? Das sind doch seine eigenen Achseln.
Genau, und genau das wollen ja diese Frauen auch zum Ausdruck bringen, weil dieser Trend oder auch der Druck, sich unter den Armen zu rasieren, das kam vor allen Dingen erst in den letzten 2 Jahrzehnten hier in China auf. Die Generationen der Frauen davor, die haben sich gar nicht so darum gekümmert. Und deshalb ist das alles auch so ein Ausdruck einer neuen Selbstbestimmtheit. Also eine Revolte gegen gängige Schönheitsnormen. Wie Sie sagten, Männer dürfen ja auch weltweit ihre Körperhaare überall zur Schau stellen, ohne dass sich jemand aufregt. Und da sagen jetzt junge Frauen in China, das wollen wir auch. Das sind unsere Achseln.
Diesen Sommer hat man dann auch immer mehr US-Stars im Netz gesehen. Miley Cyrus zum Beispiel mit ihren roten Achselhaaren. Madonna hat das ja schon vor Ewigkeiten gemacht, ihre behaarten Achseln im Netz gepostet. Und dann gibt es jetzt ja ganz neu den Body Hair Day. Immer am 8. Juni, internationaler Tag für Körperbehaarung. Ist das also mehr als ein aktueller Trend? Laufen wir demnächst alle wieder mit Achselhaaren rum, auch in China?
Ja, ich glaube, wir steuern nicht nur in China wieder auf mehr Selbstbestimmtheit zu. Also es geht gar nicht so sehr darum, was man selbst gut, attraktiv oder anziehend findet. Es geht auch gar nicht darum, und das sagen auch die Aktivistinnen hier in China selbst, die Menschen dazu aufzurufen, sich nicht zu rasieren. Es geht vielmehr darum, diejenigen nicht zu kritisieren, die das nicht tun, also die sich nicht rasieren. Also, wenn man so will, so ein bisschen mehr Wahlfreiheit, mehr Toleranz und gegen ein gewisses Schönheitsdiktat in Sachen Behaarung.
Was sagen denn Chinas Männer zu achselbehaarten Frauen?
Aufgrund der Ein-Kind-Politik gibt es deutlich weniger Mädchen in China, die geboren wurden in den letzten 1, 2, 3 Jahrzehnten. Männer sind stark in der Überzahl, müssen sich sozusagen ranhalten, überhaupt jemanden abzubekommen. Und da kann man als Mann schlecht wegen Achselhaarbewuchs irgendwie bockig werden. Dann hat man ganz schnell den Laufpass.
Also Sexverweigerung männlicherseits wird nicht stattfinden?
Glaube ich nicht. Da würden ja auch viele Männer vor allen Dingen sich selbst schaden. Davon habe ich jedenfalls noch nicht gehört.
Wenn Sie jetzt mal prognostizieren dürften, ist dann als nächstes die Bein- oder Schambehaarung dran?
Ja, Beinbehaarung haben ja in China nicht mal die Männer. Die Haarlosigkeit gewisser Körperbereiche ist in China schon genetisch bedingt. Viele Männer haben auch keinen oder nur sehr wenig Bartwuchs. Aber klar, stimmt natürlich, die ganzen Argumente, die es für oder gegen Achselhaare gibt und auch die gesellschaftliche Debatte darum, die kann man natürlich um Schambehaarung genauso führen. Das könnte sozusagen das nächste Internet-Ding sein.
Oh nein, jede Menge behaarte Muschis im Netz, Protest hin oder her. Meiner Meinung nach eine eher unappetitliche Vorstellung. Nun gut, schauen wir mal. Junge Chinesinnen lassen es sprießen, Achselhaare als Protest für Selbstbestimmung festgehalten per Selfie und weltweit verbreitet in den sozialen Netzwerken. Ich habe drüber geredet mit ARD-Korrespondent Axel Dorloff in Peking. Und wir reden heute Abend über An- und Abtörner beim Sex und drumherum im Allgemeinen in eine Stunde Liebe. Und was Frauen und Männer abtörnt, aber mal so richtig, darum kümmern wir uns gleich.
D-Radio Wissen 100.
Abend, Freitagabend, beste Sendezeit. Ihr seid bei Eine Stunde Liebe hier in D-Radio Wissen gelandet. Socken im Bett, Schlabberklamotten, den Namen vom Ex im Nahkampf stöhnen, Schweißgeruch. Das kann alles so richtig abtörnen im Bett. Was lässt denn noch bei uns Frauen die Erregungskurve von plus 40 Grad auf Eisschrank runterkühlen?
Ja, Unnatürlichkeit eigentlich. Ich finde es auch sehr unsexy, wenn man also nicht selbstbewusst ist. Man merkt jemandem an, wenn er sich selbst in seinem eigenen Körper nicht wohlfühlt. Das finde ich sehr abtörend, ja.
Ein Abtörner ist auf jeden Fall, wenn ein Mann überhaupt nicht weiß, was er macht und die falschen Stellen versucht zu bearbeiten.
Wenn der Mann Socken anhat. Oder allgemein Käsefüße, die tönen mich echt ab. Also gepflegte Füße beim Mann sollten schon sein. Das ist mir wichtig.
Und was ist Männern wichtig? Wann wird der Ständer ganz schnell zum Hänger?
Also schlecht gemachte Nägel. Das ist ein No-Go. Dann kann die so heiß sein, wie die will. Da geht gar nichts mehr. Wenn die schlechte Nägel hat, dann ist das auch gegessen.
Na, irgendwelche Fetischsachen, dass man sagt, okay, man wird irgendwie gefesselt oder sowas kann ich überhaupt nicht ab.
Und wenn dann halt die Haare seit 5 Tagen nicht gewaschen wurden, die fettig, was nicht schlimm ist, aber zerzaust und dann natürlich auch komisch riechend, ist halt, wenn man im Bett liegt und kuschelt, nicht ganz so schön. Ne? Semi-optimal, ja.
Was macht uns heiß? Was lässt uns schockfrosten? An- und Abtörner beim Sex, unser Thema heute in Eine Stunde Liebe. Einen Blick nach China haben wir ja schon riskiert heute Abend. Gleich gucken wir in die USA. Was Amerikanerinnen so richtig abtörnt, gleich Thema hier.
D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen, euer Freitagabend mit eine Stunde Liebe und dem Thema An- und Abtörner beim Sex. Ich plaudere jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich hatte mal vor Ewigkeiten einen One-Night-Stand mit einem Mann mit einem beschnittenen Penis. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Keine bewegliche Vorhaut, kein klassisches Hoch und Runter. Ich wusste einfach nicht so richtig, wie ich den Mann mit der Hand befriedigen soll. Also nichts gegen beschnittene Männer. Mich persönlich hat das eher abgeturnt. Bei US-Amerikanerinnen ist das Gegenteil der Fall. Die finden Männer abturnt, die nicht beschnitten sind. Ich habe drüber geredet mit ARD-Korrespondentin Nicole Markwald in Los Angeles. Ich habe sie gefragt, in den USA ist Beschneidung Routine, oder?
Ja, schon. Obwohl es ganz unterschiedliche Zahlen gibt. Es ist wirklich jetzt schwer zu sagen, wie viel Prozent der Jungs und Männer hier beschnitten sind. Ich habe mal folgende Zahl gefunden. Rund 81% aller Männer zwischen 14 und 59 waren zwischen, Achtung, dem Jahr 2000 und 2010 beschnitten. Gleichzeitig hat aber die Rate der Neugeborenen, die beschnitten werden, abgenommen. Also was man definitiv sagen kann, es ist weit verbreitet, natürlich aus religiösen Gründen, aber auch aus ästhetischen oder hygienischen.
Aber bei den ästhetischen Gründen, na gut, das ist Geschmackssache, aber bei den hygienischen Gründen, da weiß man ja in der Zwischenzeit dieses Vorurteil, dass man einen beschnittenen Penis angeblich besser sauer machen kann und der deswegen hygienischer ist. Das ist wirklich nur ein Vorurteil. Also warum stehen die amerikanischen Frauen auf beschnittene Männer?
Das hält sich wirklich nach wie vor in den Köpfen, dass das sauberer ist und hygienischer. Es hält sich dieses Vorurteil, dass es leichter ist, einen beschnittenen Penis sauber zu halten und er biete halt Schutz vor einer ganz bestimmten Krebsart am Penis. Und dann gab es ja auch mal die Erkenntnis, die Gefahr einer Harnröhrenentzündung sei damit geringer. Ein ganz häufiges Argument bei Frauen ist, die Mutter eines Sohnes sind, mein Sohn soll untenrum so aussehen wie sein Vater. Das hört man wirklich immer wieder. Also es ist, glaube ich, wirklich eher eine kulturelle Herangehensweise an dieses Thema als alles andere.
Was machen denn eigentlich amerikanische Frauen, die schwanger sind, dann mit ihrem Baby? Ist das dann so, das kommt auf die Welt und wird direkt beschnitten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das ist nicht automatisch, aber in der Regel läuft es hier so, wenn man schwanger ist, dann tourt man die örtlichen Krankenhäuser und entscheidet sich dann halt im Vorfeld für ein Krankenhaus und muss sich da anmelden. Und das sind, weiß ich, wie viele Seiten Formular, die man ausfüllen muss. Und dann muss man bei der Anmeldung ankreuzen, ob man möchte oder nicht, dass der Sohn beschnitten wird. Ich finde, als Frau macht man sich ja vor einer Geburt viele Sorgen und Gedanken, darüber jetzt unbedingt nicht. Der Eingriff wird ja dann auch wenige Stunden nach der Geburt bei dem Baby vorgenommen. Denn hier in den USA wird man ja recht schnell wieder aus dem Krankenhaus rausgeschoben, wenn es eine ganz normale Geburt war. Also nach 2 Tagen wird man aus dem Krankenhaus entlassen. Und da haben die kleinen Jungs dann die Beschneidung schon hinter sich.
Aber ich hoffe doch unter normalen, also unter den Umständen, die ich mir gerade vorstelle, mit einer Narkose, oder?
Ja, natürlich. Es ist auch interessant, ich habe mich mit Bekannten unterhalten, die eben auch kleine Söhne haben und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt eine, die haben ein paar, die haben ihren Sohn nicht beschneiden lassen, aber die sind so eher Hippies, würde ich jetzt mal sagen. Und andere, die gesagt haben, na, es war gar keine Frage, wir lassen das machen, aber im Nachhinein fand ich das jetzt schon total unschön, der schreit und dann hat man diese Wunde und muss die versorgen und man ist erstmals Mutter und weiß ohnehin nicht, wie man mit dem Baby umgehen soll. Also mein Gefühl war da auch so, viele machen sich da gar nicht so richtig Gedanken. Es wird halt gemacht, weil es immer so war.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das vorstelle, so ein frisches, neugeborenes Baby direkt beschneiden zu lassen, für mich ist das eine unglaublich grausame Vorstellung. Sagt da niemand was? Also gibt es da keine Lobby dagegen in der Zwischenzeit?
Doch, absolut. Also die gibt's hier und es setzt sich ja auch die Erkenntnis durch, dass es weder hygienische noch gesundheitliche Vorteile einer Beschneidung gibt. Natürlich gibt es diese religiösen Gründen, das ist auch völlig in Ordnung, das muss auch jeder dann wissen. Aber es gibt hier offenbar so eine Schranke im Kopf, ja, was ich vorhin schon sagte, soll so aussehen wie der Vater oder soll im Umkleideraum beim Sport in der Schule dann nicht ausgelacht werden. Es gibt sogar so moderierte Diskussionsforen im Internet für Mütter, wo das Thema Beschneidung verboten ist, weil die jeweiligen Positionen da so aufeinanderstoßen und es so clasht, dass der Ton ganz schnell unangenehm wird. Und dann haben die Moderatoren gesagt, okay, ihr könnt hier über vieles reden, aber nicht über Beschneidung.
Okay, aber jetzt könnte man ja sagen, wenn man jetzt mal anfangen würde, die zukünftigen Papas nicht mehr zu beschneiden, dann müsste man die zukünftigen Söhne ja auch nicht mehr beschneiden. Weil dann würden sie ja aussehen wie der Papa und bei dem labbert's halt. Könnte man ja sagen, man müsste halt Richtig. Irgendwann mal anfangen, ne?
den Trend gibt es definitiv. Also es gibt viele Väter, die sagen, das ist völlig okay und wir wissen, es gibt keine Vorteile dadurch. Warum sollen wir das unserem Kind antun? Also diese Väter gibt es in den USA natürlich. Aber es gibt halt tatsächlich noch diese andere große Fraktion, die darauf besteht, dass das so sein muss.
Was passiert denn jetzt, wenn eine US-Amerikanerin vor einem Mann steht, der lässt die Hose runter und sein Penis ist nicht beschnitten? Geht dann was oder geht dann nicht?
Ich glaube, da geht was, aber es ist definitiv ein Thema mit den Freundinnen, was hinterher besprochen werden muss, weil es halt doch relativ ungewöhnlich ist.
Okay, und was denkst du, wie lange wird sich diese Tradition, wenn du sagst, die haben die Schranke im Kopf noch, es gibt einen Gegentrend, aber was denkst du, wie lange könnte sich, prognostizieren wir mal, diese Tradition noch halten?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, ne? Weil es immer die Gruppe geben wird, die ihre Kinder aus religiösen Gründen beschneiden lassen wird. Obwohl ich einfach sagen kann, dass der Trend gestoppt ist. Also die Zahlen der beschnittenen Neugeborenen geht zurück. Irgendwann wird es vielleicht völlig normal sein, dass kleine Jungs nicht beschnitten werden.
ARD-Korrespondentin Nicole Markwald in Los Angeles hat uns erklärt, warum unbeschnittene Männer für Amerikanerinnen total abturnend sind. In den USA ist die Mehrzahl aller Jungs und Männer beschnitten. Für amerikanische Frauen sind unbeschnittene Männer also quasi Paradiesvögel und eben nichts, was sie im Bett erfreut. Was Pornostars, also die Vollprofis, im Bett an- und abturnt, das erfahrt ihr gleich.
D-Radio Wissen 100.
Eine Stunde Liebe heute mit allem, was heiß macht und kalt lässt im Bett. Für uns Laien ist ja teilweise schon zusammen ein Porno gucken, oh lala, oder Finger in den Po, oho. Je nachdem, wie aufgeschlossen und experimentierfreudig ihr im Bett seid, versteht sich. Aber wie sieht's bei den Vollprofis aus, bei Pornodarstellern? Rollenspiele à la Chef und Sekretärin, die exerzieren die ja jeden Tag im Job durch. Oder Dirty Talk, da werden doch ganz andere Sachen veranstaltet an so einem Pornoset. Trotzdem, es gibt tatsächlich noch Dinge, die sogar Vollprofis heiß machen, sowohl am Set als auch privat. Basti Cat, Oversize-Pornostar, Julie Hunter, Venus-Award-Gewinnerin 2014 und Vivian Schmidt, seit 15 Jahren erfolgreicher Pornostar, berichten da Folgendes.
Mich tönt richtig an, wenn der Mann schön abspritzt. Ja, wenn schön was bei rauskommt und ja, das macht mich dann auch an und wenn er, sag ich mal, mich so ein bisschen benutzt. So diese dominante Männer, die mich dann halt sozusagen, irgendwie, weil sie jetzt mal wieder Lust haben, irgendwie rannehmen und ja, das macht mich auch privat an. Ne?
Antörner beim Pornoset ist, wenn so ein bisschen Fantasie noch bleibt, nicht irgendwie zu schnell alles gezeigt wird.
Sexy Worte. Ja, also so Dirty Talk so ein bisschen, finde ich ja total geil. Ob es jetzt so privat oder am Set, ja, finde ich total cool.
Und was ist am Pornoset ein absolutes No-Go? Nochmal Vivian Schmidt, Lulu Gunn, frisch gebackene Gewinnerin des Venus Awards. Und nochmal Basti Cat dazu, was überhaupt nicht geht am Pornoset.
Ungepflegtheit, wenn die vorher nicht duschen waren, sei es Mann oder Frau. Mundgeruch, man küsst sie zwar nicht, aber es ist eklig, weil die hauchen dir ja doch irgendwie ins Gesicht.
Ja, es gibt Abtörner, natürlich. Also ganz klar natürlich bei anderen Männern ist, wenn sie natürlich anfangen rumzufurzen, rumzurülpsen, noch vorm Set, wenn man merkt, dass sie eigentlich doch so kleine Schweinchen sind. Oder so,
ja, Abturner ist für mich halt, wenn jetzt jemand irgendwie untenrum behaart ist und viele Haare hat, weil dann habe ich mir die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwie Haare bei mir im Mund sind und das zäumt mich richtig ab. Oder wenn jemand irgendwie in der Vagina irgendwie seine Finger da extrem reinschiebt und da irgendwie so drin rumwühlt. Mag ich halt nicht.
Tja, verkauft werden muss es aber trotzdem. Als Pornostar kann man eben nicht zu seinem Partner sagen, nee, lass mal, das turnt mich echt total ab. Da geht's uns Laien beim Sex doch um einiges besser. Aber wie kommt es eigentlich zu bestimmten Vorlieben oder Abneigungen im Bett? Was geht da vor in der Direktverbindung Kopf und Unterleib? Das wird uns gleich ein Sexualtherapeut verraten.
D-Radio Wissen 100.
Rosenblätter auf dem Bett verstreuen und ein Meer von Kerzen. Macht das Frauen heiß? Ein BH, der nur als Stütze der Brust fungiert und sie ansonsten frei lässt und ein Höschen, das aus durchsichtiger Spitze besteht? Macht das einen Mann heiß? Mundgeruch, Körperbehaarung, Furzen, sei es aus der Scheide oder aus dem Po, turnt das sowohl Weiblein als auch Männlein ab? Natürlich, am Ende ist immer noch alles Geschmackssache, aber so ein paar Allgemeinposten an An- und Abtörnern rund um den Sex gibt es dann wohl doch. Ich habe drüber geredet mit Joachim Reich, Sexual- und Paartherapeut aus Berlin. Ich habe ihn gebeten, die drei wichtigsten An- und Abtörner von Frauen zu nennen, die bei ihm in die Praxis kommen.
Abtörnen finden Sie also diese mangelnde Hygiene, vor allem beim Schwanz. Schwabbelbauch oder Schwabbelarsch gibt es ja auch. Und wenn es unromantisch wird. Also es kann durchaus schnell sein, aber es muss ein bisschen romantisch sein. Es muss schon als Frau gemeint sein. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin irgendwie austauschbar, dann das ist, glaube ich, auch ein Abtörner. Antörner sind gut riechen, gepflegt sein, je nachdem entweder behaarte Brust oder gar keine Haare auf der Brust, starke Arme, Knackarsch.
Was sagen die Männer, die zu Ihnen kommen? Was sind für Sie An- und Abtörner bei Frauen?
Brüste natürlich und Arsch, also werden die Antörner. Gut riechen sicherlich auch. Abtörner sind auch entweder zu große Brüste, zu kleine. Also wenn das irgendwie die Proportion nicht stimmen. Bauch ist auch nicht so schön. Überhaupt, wenn die Frauen zu dick sind. Oder eben Schambehaarung, ja oder nein. Also es muss entweder ganz weg sein oder es muss eben was dran sein. Und das ist natürlich Geschmackssache, aber das ist auch so ein Abtörner.
Also es scheint ja auch geschlechterspezifische Unterschiede zu geben, was An- und Abtörner angeht. Weil ich glaube, ein Mann würde jetzt nicht sagen, ich finde es total abtörend, wenn meine Frau mich einfach nimmt. Ich glaube, da würde er sagen, goll, das ging ratzfatz und wir mussten kein Vorspiel machen. Woher kommt das?
Also ich finde, das verwischt mittlerweile sehr. Also es gibt diese romantischen Männertypen. Ich habe letztens auch bei einem Paar das gehabt, wo sie sagt, er soll mich doch endlich einfach mal wieder nehmen oder sowas. Das ist ja unerträglich, der will aber 30.000 Kerzen abbrennen. Ich glaube, in einer Beziehung später differenziert sich es besser aus dann wieder. Ich glaube, da kommt zu dieser Punkt, bei Frauen häufig, es muss irgendwie alles stimmen. Also es muss irgendwie, die Beziehung muss toll sein, man muss vorher ein schönes Abendessen gehabt haben und die Atmosphäre muss ganz toll sein, die Kinder müssen irgendwie versorgt sein, das Gehalt muss stimmen, er muss gut riechen, er muss die richtigen Sachen sagen und so weiter und so fort. Das Telefon darf nicht klingeln. Dann kann es funktionieren. Und bei den Männern ist da irgendwie, da kann es vielleicht so, schon so sein, dieses, ach jetzt einfach mal da drüber über die Alte, so, ja, und nicht immer dieses ganze Theater davor.
Wie wichtig ist es denn für An- und Abtörner, dass Männer ja visueller unterwegs sind als Frauen?
Frauen sind mehr in diesem phantasmatischen Bereich, sage ich mal. Während Männer wirklich doch dieses Visuelle ist, was man ansehen kann. Deshalb gucken natürlich viel mehr Männer Pornos und lassen sich, glaube ich, auch eher durch optische Reize stimulieren. Während bei Frauen, da muss noch ein bisschen mehr dazukommen. Also da muss mehr Spielraum für Weiteres sein. Also die erotische Literatur ist, glaube ich, was für Frauen. Da bleibt nämlich einfach nur mehr Spiel für Fantasie, wie die aussehen, was die da genau machen. Und bei Männern ist es, glaube ich, das muss schon 1:1 sein. Und das möchten die ja dann auch gerne bei ihrem Sex so umsetzen.
Was passiert rein biologisch bei Männern und Frauen, wenn es zum Upturn bzw. zum Unturn im Gehirn kommt, also quasi zwischen Kopf und Unterleib?
Ich vergleiche das gerne mit so Bremse und Gaspedal. Also man kann auf die Bremse treten und dann geht sozusagen die Erregungskurve stark nach unten oder ich kann aufs Gaspedal treten und sie geht halt weiter, sie erhöht sich sozusagen. Bei vielen ist es so, dass es gleichzeitig ist. Also ich trete aufs Gaspedal und gleichzeitig auf die Bremse. Also ich habe nämlich herausgefunden für mich, sage ich mal, bei manchen ist es so, was macht mich eigentlich an? Sie wissen aber, was sie sozusagen bremst. Ja, aber die guckt dann so komisch oder wenn meine Freundin so laut stöhnt, das bringt mich total draus. Also wenn diese Bremse reingehauen wird, dann kommt natürlich diese Erregungskurve nicht in Fahrt, sozusagen komme ich überhaupt nicht in Fahrt.
Wir hatten ja schon die langjährige Partnerschaft gerade. Es ist ja schon logischerweise so, dass es mit dem Sex an sich schon weniger wird. Ändern sich mit den Jahren in einer Partnerschaft die An- und Abtörner auch?
Na, ganz am Anfang macht es uns die Natur natürlich leicht. Also man ist hormonverseucht in der Verliebtheitsphase, sagen wir mal bis zu einem Jahr oder so irgendwas, da braucht man gar nichts machen. Es fängt eigentlich erst interessant zu werden an, nachdem diese ganzen Hormone wieder ausgespült sind und man jetzt nicht mehr einfach so auf Knopfdruck horny wird, sondern ja, jetzt hat man halt den Typen da an der Backe oder die Frau. Und jetzt geht es eigentlich erst darum, sozusagen diese Liebesbeziehung zu entwickeln. Das andere kann man ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Da geht die Natur davon aus, dass man irgendwie vögelt und Nachkommen in die Welt setzt und dann ist es der Natur egal, was dann weiter ist. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass man es kultiviert und dass man einfach guckt, wer ist denn der andere? Also was interessiert mich am anderen wirklich? Und das ist auch eine Hauptfrage, die ich immer bei Paaren stelle. Was möchte ich mit meinem Partner sexuell erleben? Genau, da würde ich mal darüber nachdenken. Jeder Einzelne natürlich erstmal, was macht mich an? Bei den Abturnern ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil da ist man ziemlich verletzlich. Das heißt, wenn der dann sagt, ja, du könntest ja vielleicht, bevor wir miteinander schlafen, auch mal die Zähne putzen, du stinkst aus dem Maul wie so ein Gaul. Das ist so ein bisschen heikler. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist.
Ist das ein kulturelles Ding? Weil man sagt ja, der Franzose an sich ist im Bett besser in Anführungsstrichen und ist experimentierfreudiger als zum Beispiel der Deutsche. Das sind auch alles Klischees, ist mir schon klar, aber es ist ein kulturelles Ding.
Das ist natürlich stark auch eine Erziehungsfrage. Also die Erziehung zur Reinigkeit schon als Kind ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich da schon mir vermittelt kriege, Körperausscheidungen sind per se ganz grauenvoll und es muss alles gleich weggemacht werden und man ist ganz stolz darauf, dass die Kinder ziemlich schnell von der Windel wegkommen und da auch nicht so viel mit diesen Exkrementen zu tun haben, dann ist es was anderes, wenn man da, glaube ich, eher lockerer mit umgeht. Interessanterweise ist natürlich, habe ich ja vorhin gesagt, das, was die einen total abtörend finden, also Aversionen und Ekel und Übelkeit entwickeln, finden andere natürlich ganz toll. Also deshalb gibt es ja halt Golden Shower Partys oder Scat Partys oder so, wo andere sagen würden, wie die finden Scheiße toll, großartig. Was ja wieder zum Beispiel zeigt, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass jemand, der das vielleicht früher ganz eklig fand und sich überhaupt nicht hätte vorstellen können, dann doch in so einem Prozess von, ach, ich lasse mich mal drauf ein, es interessiert mich doch irgendwie, dazu kommt es vielleicht doch irgendwie in sein Sexleben einzubauen und nicht kategorisch auszuschließen.
So ist es wohl mit den An- und Abturnern. Was den einen anmacht, muss den anderen noch lange nicht anmachen. Im Umkehrschluss, was den einen abturnt, kann den anderen total heiß machen. Joachim Reich, Sexual- und Paartherapeut aus Berlin. Wir haben darüber geredet, was Frauen und Männer an- und abturnend im Bett finden. Wie seht ihr das? Eure An- und Abtörner beim Sex sammeln wir heute Abend auch noch. Wie immer werdet ihr eure Meinung los unter dradiowissen.de. Ich bin gespannt, was kommt. Habt einen schönen Abend, vielleicht nochmal vorher rasieren und duschen, wenn ihr vorhabt, den Abend nicht alleine ausklingen zu lassen. Und ihr wisst ja, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.
Dradiowissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.